Gesund und vital durch den Tag. Der Allgäu-Hit Kaffeeklatsch wird präsentiert von der Bahnhof Apotheke Kempten und Pur Natur. Weil Gesundheit bei der Ernährung beginnt.
Herzlich willkommen zum Kaffeeklatsch an diesem Mittwoch. Heute Teefachmann, Tee-Experte, Teeladeninhaber aus Weidnau, Ronald Perlitzius. Grüß dich, Ronald. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Und ich muss schon sagen, hier liegt wirklich ein ganz, ganz tolles Aroma schon im Studio. Du hast so ein bisschen was mitgebracht.
Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf heute zum internationalen Teetag. Ein toller Tag heute. Wir ehren ein wenig den Tee, erzählen etwas darüber, über die Geschichte. Es ist ja das älteste Getränk, was wir eigentlich so auf der Welt haben. Schon 3 Jahre vor Christus ins Leben gerufen durch Mediziner in China. Und heute geht's halt darüber, wie er nach Europa gekommen ist und ja, was wir heute damit machen können eigentlich und was es vielleicht auch für exotische Sorten gibt.
Das ist richtig. Wir testen das gleich hier bei uns im Kaffeeklatsch. Perlitzius Bio-Tee und mehr, das ist dein Laden dort in Weidnau. Erst einmal, du trinkst keinen Kaffee jetzt bei mir, sondern ein Glas stilles Wasser. Heute anlässlich des internationalen Teetags. Was ist das persönlich für dich? Schenkst du dir da heute noch ein leckeres Tässchen ein?
Ja, auf jeden Fall wird es heute mal einen etwas anderen Tee geben bei uns zu Hause. Wobei ich sagen muss, wir trinken natürlich jeden Tag Tee. Aber die Frage, ob wir natürlich Kaffee trinken, taucht immer wieder auf.
Ja, natürlich.
Das tun wir natürlich auch. Wir trinken jeden Morgen auch unsere Tasse Kaffee. Aber ansonsten am Tag verteilt ein Liter Tee muss schon drin sein. Der Tag an und für sich, ich finde es auch wichtig, dass man diesen Tag auch mal ein bisschen anders begeht. Schließlich kommen die meisten Tees, so wie wir sie klassisch kennen, von Übersee. Es geht auch manchmal ein bisschen um Arbeitsbedingungen. Sollte man darauf achten, dass man vielleicht auch einen Fairtrade-Tee trinkt. Unser Lieferant ist zum Beispiel Mitglied in der Organisation Ethical Tea Partnership. Da geht es also auch, ist eine freiwillige Organisation, wenn man da beitritt, geht es um Nachhaltigkeit. Es geht um gute Bezahlung, um ordentliche Bezahlung, es geht um bessere Arbeitsbedingungen, dass die Menschen dort also nicht nur arbeiten, damit wir was Gutes genießen können, sondern dass die Leute auch dort in den Ländern von ihrer Arbeit ordentlich leben können für ihre Bedingungen, die sie dort haben.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, der Tee, der kommt aus Übersee. Deutschland ist jetzt keine Teeanpflanzregion oder so im näheren europäischen Umfeld. Wie hat denn der Tee oder der getrocknete Tee, die Pflanze an sich, den Weg zu uns gefunden, nach Europa, nach Deutschland?
Also 3 Jahre vor Christus, also vor vielen, vielen Hunderten oder Tausenden von Jahren, hat der Tee Anfang genommen über die Medizin. Ja, jeder weiß ja auch in Deutschland, dass zum Beispiel Kamillenblütentee bestimmte Wirkungen hat. Und so hat sich das damals in China entwickelt. Es ist erst dann später nach Japan übergeschwappt. Und nach Deutschland oder nach Europa ist es eigentlich Anfang des 17. Jahrhunderts gekommen. Durch die Portugiesen und die Niederländer, die haben damals als Seefahrernation den Tee exportiert nach Amsterdam und haben dann diesen Tee europaweit verbreitet. Und dadurch ist er dann auch die Trinkkultur in Deutschland und in Europa erstmal entstanden und die vielen unterschiedlichen Teesorten auch. Wobei man sagen muss, es gibt und gab am Anfang nur 2 Teepflanzen und diese Teepflanzen haben eigentlich diese ganze Teekultur geprägt. Das ist die Camellia sinensis zum Beispiel.
Und der Schwarztee auch.
Der Schwarztee und Grüntee ist eigentlich ein und dieselbe Teepflanze. Es liegt dann einfach nur an der Fermentierung. Also die Oxidation ist dann eine andere bei Schwarztee und Grüntee. Um das vielleicht kurz zu sagen, Schwarztee wird eben lange gelagert, feucht. Dann bildet sich aus diesen grünen Blättern schwarze oder braune Blätter, je nach Art der Lagerung. Und der Grüntee wird nur ganz kurz erhitzt. Das kann auch mit Wasserdampf sein. Und wir haben dann halt diesen Grüntee. Und durch diese kurze Erhitzung werden auch die Poren der Blätter geschlossen, um dann diese positiven Eigenschaften, diese sogenannten Antioxidantien im Tee, eben praktisch zu sammeln, die dann erst beim Trinken freigesetzt werden.
Also aus einer Pflanze letztendlich ganz viel entstanden. Weil wie viele Sorten oder Teearten gibt's? Kann man das überhaupt sagen?
Ist etwas schwierig zu sagen. Wenn man klassische Fotos aus Asien sieht, wurden ja die Teepflanzen an sogenannten Etagenfeldern angebaut. Das hat einen Grund. Die meisten Teeplantagen waren in Meeresnähe, weil man die feuchte Luft und den Nebel am Morgen brauchte für die Blätter. Die Etagen deshalb, die Pflanzen bilden 6 Meter lange Wurzeln, also bis zu 6 Meter, vertragen aber keine stauende Nässe und ständige Feuchtigkeit und an Hängen fließt halt das Wasser besser ab. Man hat sich aber aufgrund der Forderungen durch viele Teeliebhaber und durch die Mengensteigerungen natürlich auch darauf konzentriert, neue Pflanzen zu züchten, sogenannte Hybridpflanzen, wie man das aus der Landwirtschaft kennt, sodass man heute auch in Plantagen eine Ebene anbaut. Die Feuchtigkeit reguliert man auf der einen Seite durch eine künstliche Bewässerung und auf der anderen Seite zu hohe Feuchtigkeit durch Drainage, sodass es eine Vielzahl von Teepflanzen gibt, die für bestimmte Regionen einfach gezüchtet wurden und auch für bestimmte Ansprüche des Kunden oder auch des Herstellers.
Mhm. Weitläufig sagt man ja Schwarzteegruppe, Kräuterteegruppe, Früchteteegruppe. Also von den Arten des Tees, stimmt
also,
das so?
Also eigentlich muss man schon mal sagen, Tee ist nur das, was aus der Teepflanze produziert wird. Und da haben wir eigentlich nur im Sortiment Schwarztee, grüner Tee, weißer Tee. Und damit hat sich eigentlich das aus unserer Sicht erstmal schon mal beglichen. Das andere sind teeähnliche Getränke. Also Früchtetee ist ein teeähnliches Getränk, Kamillenblütentee, Kräutertee, weil wir es aufgießen wie Tee und wir behandeln es wie Tee. Es wird ja nicht aus der Teepflanze hergestellt. Es wird aus Früchten hergestellt, es wird aus Kräutern hergestellt. Und das Gleiche ist auch für Rooibos. Rooibos ist ja auch noch eine Pflanze, hat nichts mit Tee zu tun.
Zu Gast Ronald Perlitius aus Weidnau, Tee-Experte, Tee-Fachmann. Du hast ja schon einiges mitgebracht. Wir verlangen nachher von den Kollegen heißes Wasser, dass wir da auch was verköstigen können. Wir haben schon ein bisschen gelernt. Übersee, Kammerher, Rotterdam, also in den Niederlanden. Welcher Teil von Deutschland trinkt am meisten Tee? Oder vielleicht auch im Verhältnis gefragt zu anderen teetrinkenden Nationen?
Also es gibt da Statistiken von 2023, habe ich mir mal kurz rausgesucht gehabt. Mhm. Man denkt natürlich in erster Linie an Asiaten und natürlich an die Engländer.
Ja.
Aber man kann es kaum glauben, es sind die Ostfriesen tatsächlich, die bis zu 300 Liter Tee im Jahr trinken. Wahnsinn. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer. Ansonsten wird natürlich sehr viel in England und in Asien getrunken, mehr als in Deutschland. Das muss man einfach so sagen.
Ja, gerade auch in der Türkei wird Schwarztee auch viel getrunken. Schwarztee, der hat ja so zwei Gesichter. Einmal anregend, einmal eher beruhigend oder für Relaxing. Was hat es mit diesen Ziehzeiten grundsätzlich auf sich?
Ja, also wir empfehlen auf jeden Fall immer, sich an die Ziehzeiten zu halten. Auf der einen Seite beim Schwarztee, man will ja den Genuss eigentlich haben des Tees. Mhm. Und wenn man Tee lange ziehen lässt, das gilt eigentlich auch für Kräutertee, auch für andere Teesorten, gerade auch im Grünteebereich. Wenn man die Ziehzeiten wirklich überschreitet, dann haben wir das Problem, dass die Bitterstoffe freigesetzt werden. Der Tee schmeckt überhaupt nicht. Er ist dann, finde ich, auch nicht mehr so richtig zu genießen. Man trinkt ihn dann halt einfach, aber man hat wenig davon.
Mhm. Gerade was das Anregende angeht, Schwarztee hat ja eigentlich, wenn man ihn, muss man ihn fürs Anregen länger oder kürzer ziehen?
Also wir empfehlen da immer so zwischen 2 und 3 Minuten.
Also dieses kurze
Ziehen, damit also wirklich der Geschmack und auch die Anregung vorhanden ist. Weil die meisten trinken ihn den Schwarztee ja, weil er ihnen schmeckt. Mhm. Und das Positive, wenn sie ihn als anregend empfinden, nimmt man das einfach mit. Viele vertragen am Nachmittag keinen Schwarztee mehr, das habe ich auch schon festgestellt.
So wie mit Kaffee.
Ja, manche wie mit Kaffee. Man trinkt ihn dann auch wie Grüntee. Im Regelfall orientieren wir immer bis 15 Uhr. Habe ich meine eigenen Erfahrungen auch mitgemacht. Mhm. Aber manch einer kann ihn natürlich auch am Abend trinken. Das ist natürlich auch von der Gegebenheit des Menschen abhängig, jeder ist unterschiedlich.
Mhm. Aber Tein, also wenn man die anregende Form oder den anregenden Schwarztee trinkt, hat mehr Power, Push, Energy als so ein doppelter Espresso.
Jeder Körper reagiert anders. Das ist immer das Gleiche. Wir haben das also beim Schwarztee genau dasselbe wie beim Grüntee. Ich kann zum Beispiel mehr Kaffee trinken, wenn ich das wollte, als Grüntee am Nachmittag.
Ja.
Bei meiner Frau ist es auch so. Bei ihr entwickeln sich dann sogar beim Grüntee trinken oder wenn man die Hochform des Matchas nimmt, Kopfschmerzen. Also das muss man natürlich auch abtesten für sich selber. Jeder Körper ist halt ein Individuum und so reagiert auch jeder Körper anders. Deshalb für mich ist immer, wer Grüntee oder Schwarztee trinkt, sollte schon wissen, ob er das verträgt.
Man kennt es ja aus Filmen oder aus Dokumentationen. In den asiatischen Ländern trinkt man Tee ganz anders. Es gibt eine richtige Teezeremonie.
Ja.
Jetzt unser eins hängt da den Beutel in die Tasse, ein bisschen Wasser drauf und genießt es auch mit Milch. Mhm. Die Engländer, da kennen wir es, 5 o'clock Tea. Mit einem Schuss Milch und auch die Ostfriesen trinken ihren Schwarztee mit Milch und Kandiszucker.
Muss ich ehrlich gestehen, ich trinke sonst wenig, also Tee überhaupt nicht mit Zucker, auch nicht mit Milch. Die Ausnahme ist halt wirklich bei mir zu Hause auch der Schwarztee. Und wenn wir Schwarztee machen, dann natürlich auch meist am Sonntagnachmittag. Da Dann kommt auch ein Stückchen Zucker rein, muss ich ehrlich gestehen. Der Schwab Milch, gibt es natürlich extra Molkelöffel, so die speziellen Löffel, wo man die Milch dann langsam in den Tee hinein tröpfeln lässt. Der ist etwas krumm gebogen unten. Sowas findet man auch im Internet, wir haben sowas auch im Geschäft. Und man füllt also beim Ostfriesentee, das machen auch die Engländer, erst den Candies in die Tasse, dann gießt man den Tee drauf, es fängt an zu knistern und dann nimmt man diesen Molkelöffel und lässt ganz langsam die Milch reintropfen und dann hat man das sogenannte Sahnewölkchen. Das ist also auch in der ostfriesischen Teezeremonie dieses Highlight, auch wer dort Urlaub macht, wird das so erleben, dass man das so genießt und trinkt und durch diese Kombination das Süße und das Herbe des schwarzen Tees hat man eigentlich diesen tollen Geschmack.
Jetzt gibt's ja schwarzer Tee, ist so der bekannteste. Grüner Tee hat sich ja auch irgendwo durchgesetzt. Dann habe ich mal noch was von einem gelben Tee gelesen. Und der weiße Tee, das ist, glaube ich, Kategorie super teuer.
Beim weißen Tee nimmt man eben bei der Pflückung nur ganz frische, zarte Blätter. Wer mit seinen Sinnesorganen in der Vergangenheit viel mit Zucker oder auch mit Salz gearbeitet hat, das sind ja auch alles, oder mit Fetten, das sind ja Geschmacksverstärker. Da sind natürlich die Geschmacksknospen im Mund auch ein bisschen eingeschränkt. Der schmeckt da manchmal beim weißen Tee relativ wenig raus. Wer aber da wirklich mit seinen Geschmacksknospen gut umgegangen ist, also der kann da wirklich Feinheiten entdecken, die man sich so nicht vorstellen kann. Er hat aber auch ein zartes Grün nur, von der Farbe her.
Und der teuerste Tee ist weißer Tee, glaube ich.
Es gibt sogenannte Pu'er-Kekse, da bezahlt man, und Pu'er-Blöcke. Das ist ein ganz spezieller Tee und wir hatten mal, unser Lieferant hatte einen Pu'er-Keks, der kostete im Einkauf, das kann man heute einfach so sagen, 3000 Euro. Und das ist so eine Art Wertanlage, ob man das wirklich trinkt oder ob man das nur ins Hef legt, das weiß ich auch nicht. Also ich würde mir sowas nicht kaufen. Teure Tees gibt es unterschiedliche, es gibt auch Kukisha, es gibt ganz verschiedene Tees, die also auch aus ganz kleinen Teeplantagen kommen. Oolong ist auch ein etwas hochwertiger Tee. Es kommt immer auf die Menge an, auf die Region und natürlich auch auf die Verarbeitung. Wie kann man ihn pflücken und wie kann man ihn ernten und wie viel gibt es?
Ronald, es duftet unfassbar lecker bei mir im Studio. Mach uns mit zwei Sätzen neugierig auf das, was wir dann gleich ein bisschen genauer besprechen.
Ja, danke. Also ich habe hier noch etwas ganz Außergewöhnliches, etwas Exotisches, nicht von der Herkunft her, sondern von der Herstellung her. Lapsang Souchong, er zählt zu den Schwarztees, wird aber exklusiv und außergewöhnlich verarbeitet. Man nennt ihn auch Rauch- oder Räuchertee.
Du hast mich jetzt im Speziellen schon sehr neugierig gemacht. Räucher, also der Tee schmeckt nach Räucher. Ich stelle mir das vor, hat er so einen Geschmack wie so ein Bammerl?
Ja, der Geschmack lässt sich relativ schwierig beschreiben. Also es gibt zwei Varianten, entweder man liebt ihn oder eben das andere. Er ist wirklich auch exotisch, er wird nicht von sehr vielen Leuten getrunken, es ist ein relativ kleiner Kundenkreis. Deshalb in der Vergangenheit kamen wirklich Kunden ins Geschäft, haben gefragt, habt ihr den, kennt ihr den überhaupt? Ja. Weil sie ihn irgendwo gesucht haben und nie bekommen haben. Das Außergewöhnliche an dem Tee ist halt wirklich sein Herstellungsprozess. Er wird normalerweise wie Schwarztee hergestellt, aber dann geht es eben weiter. Er wird geräuchert. Und zwar verwendet man als Räuchergut das Wurzelmaterial von Nadelgehölz und er wird dann in mehrfach geräuchert. Er riecht oder duftet, muss man sagen, wirklich etwas strenger. Also ich biete ihn den Kunden am Ende an. Ich sage, ich habe was ganz anderes, wollen Sie mal schnuppern. Er hat aber noch andere Vorzüge. Man kann ihn auf der einen Seite natürlich so trinken, wie er ist, wenn man ihn mag und liebt. Man kann ihn aber auch verwenden, zum Beispiel wie ein Gewürz, andere Tees miteinander vermischen, ihn als kleine Aromabeigabe zugeben. Ich habe da eine Kundin, die kauft da auch regelmäßig. Der geht dann sogar nach Spanien, nach Barcelona. Die kauft also 200 Gramm Assam, 200 Gramm Darjeeling und 100 Gramm Lapsang und vermischt diesen, um diesen ganz tollen, eigenartigen, rauchigen Geschmack, aber in dem Fall eben sehr milde zu bekommen. Man kann ihn aber auch zum Backen verwenden.
Ja, das hast du mir vorhin gesagt. Ja. Das ist so eine andere Verwertung. Heißt das aber, ich brühe diesen Tee auf und nehme die Flüssigkeit quasi zum Brotbacken, Semmelbacken, Seelenbacken?
Ja, also ich hatte einen Kunden. Man fragt dann natürlich, oh toll, trinken Sie den? Er sagte mir, nein, er trinkt ihn nicht. Dann fragt man, wird er als Geschenk mitgenommen? Soll ich eine Schleife ranmachen? Nein. Dann kam er eigentlich damit raus, er backt unwahrscheinlich gerne Brot. Und macht das für Freunde und Bekannte einmal im Monat. Und er hat eben 2, 3, 4 Mal versucht, diesen Tee aufzugießen, eine bestimmte geschmackliche Konsistenz zu erreichen. Und er mischt ihn anstatt Wasser dem Brot bei. Und das Brot soll einen ganz tollen, so einen rauchigen Beigeschmack haben. Wenn man es liebt, sagt er, man fährt total darauf ab.
Das kann ich mir jetzt gut vorstellen. Aber Exoten, du hast da noch ein paar andere Exoten außer diesen Räuchertee mitgebracht. Schön drapiert jetzt in entsprechenden Teegläsern. Allein schon der Schwarztee, der Earl Grey.
Genau.
Das sind diese verkrümelten Schwarzteeblätter, die wir so kennen. Dann sehe ich große Stücke in der einen Tasse und ein kunterbunt ist es in der dritten Tasse.
Ja, also wir haben natürlich über 120 Bio-Teesorten in Weidenau. Ich habe jetzt hier leider nur ein paar mitbringen können, aber der Rahmen ist halt begrenzt. Es sollte riechen und gut aussehen. Beim Earl Grey ist es einfach, ist ein Schwarztee, ist unter anderem auch ein Tee, den man in allen Geschäften mit dem gleichen Namen bekommt. Earl Grey ist entstanden irgendwann im 18. Jahrhundert auf einer Schiffspassage in einem stormigen Ablauf der Fahrt. Ist also ein Schwarztee und die Bergamotte miteinander vermischt worden. Wahrscheinlich ist da irgendwas umgekippt. Der Schwarztee hat es angenommen. Ein Lord Grey, also ein Earl, der zweite Earl, der hat das irgendwann entdeckt, hat es versucht zu trinken, fand es nicht schlecht und hat es dann weiter ausgebaut und hat dann diesem Tee seinen Namen gegeben. Das ist circa im 18. Jahrhundert gewesen. Und was aber auch außergewöhnlich ist, es gibt zu diesem Earl Grey, der ja klassisch gesehen ein Schwarztee ist, einen Grüntee. Und das finde ich auch recht interessant. Mhm. Für viele Grünteetrinker, die also Sencha, Bancha oder andere reine Tees trinken, die haben dann halt die Möglichkeit, mal mit einem Schuss Bergamotte, also es ist eine Art Zitronengeschmack, was
so
anderes
fein,
zu trinken, aber trotzdem nicht überdimensioniert mit vielen Aromen bzw. vielen Geschmacksinhaltsstoffen.
Gerade beim Teetrinken ist es ja auch so, die Nase ist unglaublich mit dabei, fängt dieses Aroma, diese Düfte, diese Komponenten, so muss man es ja sagen, schon mal ein. Und ein Tee mit mehreren Komponenten, der das so bunt ist, wo du vorhin gesagt hast, das ist ein ganz, ganz neuer Tee, hat ja hier mit Alpen zu tun, also mit unserer Eins.
Wir haben ja einen Tee, der ist praktisch wirklich erst so seit 4 bis 6 Wochen bei uns im Geschäft und der läuft auch relativ gut an.
Er
läuft gut an, wird sogar online gekauft, obwohl man ihn da nicht riechen kann, aber er hat eine tolle Zusammensetzung. Das ist Alpenpanorama bei uns. Es ist also ein Kräutertee. Wir haben Karotte da drin, Orange drin, Verbeneblätter, bisschen Minze ist drin. Wenn ich ihn persönlich trinke, habe ich immer das Gefühl, er erfrischt mich, er belebt mich, also ist ein toller Tee. Und sicherlich mit der Nase empfindet man oftmals mehr, als man dann geschmacklich wiederbekommt. Das liegt natürlich auch an den Inhaltsstoffen. Zum Beispiel Pfefferminze ist halt ein Inhaltsstoff, den man stärker riecht mit der Nase.
Intensiver.
Man nimmt ihn aber geschmacklich etwas weniger auf, weil man dann noch andere Komponenten hat. Wie Karotte riecht man halt überhaupt nicht.
Ja, das ist auch ein
Das gibt aber ein wenig Paradox. Geschmack in dem Tee und
auch
ist ein fantastischer Tee, kann ich nur empfehlen.
Was hat der für eine Farbe, wenn der entsprechend
Er ist so lindgrün geht er.
Okay.
Ja, Kräutertees sind oft grünlich.
Ja.
Es kann auch sein, wenn ein Kräutertee Hibiskus ist. Hibiskus ist bekanntlich als rot, wird eben auch beim Früchtetee im Biobereich in erster Linie für die Farbe verwendet, weil wir halt bei Früchtetee immer die Assoziation haben, rote Beeren, rote Himbeeren, rote Johannisbeeren, der Tee muss rot sein. Wenn man aber den Hibiskus nicht drin hat, bekommt man einen gelben Tee. Es gibt dann auch noch rote Beete als Farbstoff.
Wir wollen hier mal mit ein paar Fakten, mit ein paar Zahlen aufwarten, die einen staunend machen. Du hast was auf deinem Zettel stehen.
Notizen gemacht, man kann natürlich in seinem kleinen Kopf nicht alles behalten. Die Zahlen sind nicht ganz aktuell, aber nur mal um die Dimensionen wiederzugeben. 2019 wurden 6.500.000 Tonnen Tee geerntet. Wir sprechen dann aber wirklich nur von Tee, nicht von Kräutertee, nicht von Rooibos, sondern wirklich reines, was von der Teepflanze hergestellt wird, also Schwarztee, Grüntee, Weißentee. Zum Verhältnis dazu, China erntet über 2 Millionen Tonnen davon. Vietnam liegt in der Mitte mit 270.000 Tonnen. Und das Erstaunliche für mich war selbst dabei, dass Japan nur 83.000 Tonnen produziert. Das erklärt auch oft die Frage, warum japanischer Tee mitunter teurer ist als chinesischer Tee. Natürlich gibt es da auch nochmal spezielle Sorten mit ganz speziellen Qualitätsanforderungen.
wie man Tee zubereitet. Wir haben es gestriffen, aber es gibt verschiedene Aufbrühvarianten. Jetzt kommt die böseste Tee-Variante oder Teegetränk ähnliches. Ich habe immer diesen Krümelistee, also pure Chemie. Da stellst dir gleich die Haare auf. Dann habe ich einen Teebeitel, da habe ich meine griechische Aprikose. Natürlich dann frischen Bio-Tee, der dann auch entsprechend mit Sieb oder Papierfilter aufgegossen wird, die türkische Variante oder auch die russische Variante, wo ich dieses Konzentrat ansetze. Welches ist denn da die beste Variante, Tee zu genießen?
Also oder? Eine beste Variante, würde ich sagen, kann man nicht so pauschalisieren. Alles hat Vor- und Nachteile. Der Beuteltee hat halt den Vorteil, es geht schnell, es ist praktisch, man kann ihn überall mit hinnehmen. Natürlich sind die Bestandteile im Beuteltee nicht so hochwertig wie loser Tee. Da sieht man schon an der Struktur des Tees, man würde das in solch einem Beutel nicht unterbringen können. Es gibt natürlich noch eine zweite Sache, die man dabei beachten sollte auf jeden Fall. Dieser Beuteltee hat, wenn wir heute von Nachhaltigkeit sprechen, natürlich etwas mehr an Papier oder an Abfall, den wir haben, den wir bei losen Tee natürlich nicht besitzen. Bei losen Tee kann auch der Kunde in den meisten Teeläden mit der Dose hinkommen, da spart man sogar die Papiertüte, sodass man wirklich nachhaltig sagen kann, ich trinke einen Tee und verursache wenig Abfall. Von der Qualität ist natürlich loser Tee immer hochwertiger, das muss man so sagen, weil man halt andere Bestandteile hat, die man zur Verfügung hat beim Aufgießen. Bei den Ziehzeiten gibt es auch unterschiedliches und beim Grüntee hat man halt die Variante, dass man ihn mindestens zweimal aufgießen kann. Man sollte aber zwischen den Aufgüssen nicht zu lange warten, weil der Tee natürlich nach dem ersten Aufguss nass ist und ihn dann einfach irgendwo hinzulegen, zu sagen, ich mache es morgen oder am Abend, das ist nicht so günstig.
Wie viele Teesorten gibt es bei dir im Laden?
Wir haben momentan über 120 Teesorten. Davon sind 95% in Bio und dass wir uns als Bio-Teeladen auch so nennen dürfen und können, liegt daran, dass wir jedes Jahr geprüft werden. Und die Frage auch immer, ja, der Tee kommt ja aus China, da ist das ja so lalala. Ja, ist ja mit vielen Produkten so, die aus Übersee kommen sogar. Bananen genau dasselbe oder Orangen. Man muss eins dazu sagen, alles was in Deutschland im Biobereich verkauft wird, muss sich nach den europäischen Standards richten. Und nur wenn sie diese Standards erfüllen, die natürlich auch vor Ort kontrolliert werden, auch von unserem Lieferanten selbst, weil man kann sich das nicht erlauben, in irgendeinen Skandal reinzurutschen. Man muss also selbst daran bestrebt sein, dieses einzuhalten und dies zu überprüfen. Alles, was hier verkauft wird, wird nach den europäischen Standards mit dem Bio-Siegel verkauft und darf sich dann auch Bio nennen.
Jetzt hast du gesagt, über 100 Sorten bei dir im Laden. Hast du jeden Tee persönlich probiert?
Alle Tees, die in unserem Geschäft stehen, haben wir natürlich selber getrunken, selber probiert. Wir haben ja irgendwann mal mit 60 Teesorten angefangen.
Ist das schon eine ganze Menge?
Und wir haben die Möglichkeit, immer bei unserem Lieferanten Teeproben zu ordern. Dann gießt man sich die selber auf im Geschäft. Wir haben manchmal auch Kunden dazu genommen, wo wir gesagt haben, wir sind uns nicht sicher. Kunden, die also regelmäßig kamen, hat man dann angesprochen, habt ihr Zeit? Ich prüfe mal einen Tee auf, wir wissen nicht, welchen wir nehmen sollen. Ja. Unabhängig davon einfach trinken und schmecken. Und oftmals ist es eben auch so, dass wir dann auch mit Kunden zusammen entschieden haben. Und natürlich haben wir alle probiert, man muss ja wissen, wie sie schmecken und wie viel Tee es insgesamt gibt, ist schwierig zu sagen. Unser Lieferant hat allein im Bio-Tee-Bereich 900 verschiedene Sorten.
Das ist der Wahnsinn.
Es ähneln sich natürlich manche Sorten, aber ich glaube, wir sind mit 120 oder über 120 Sorten ganz gut aufgestellt.
Aus deiner vielfältigen Tee-Geschichte im Laden, welches ist dein absoluter Favorite, dein Best-Tee für dich?
Mein bester Tee aus dem Geschäft.
Ja, der dir am meisten schmeckt. Dein Lieblingstee.
Es gab mal ein ganz kurzes Ereignis, als wir auf der Suche waren nach Teelieferanten, sind wir nach Hamburg gefahren, hatten uns dann mit jemandem verabredet, der goss uns einen Tee auf, stellte ihn auf den Tisch in einer Glastasse, hatte für mich eine fantastische Farbe. Für viele spielt da die Farbe eine Rolle, das Auge trinkt mit. Man trinkt Tee entweder aus Glastassen oder aus Porzellan, schreiten sich die Geister, jeder kann es für sich selbst entscheiden. Beim Glas hat man eben die Farbe gesehen. Ich fand die Farbe fantastisch, lindgrün, habe ihn dann getrunken. Und es ist eigentlich unser Highlight im Laden geworden von Anfang an. Gehörte lange Zeit zu den meistverkauften Tees in unserem Geschäft. Und er heißt Amour Provence. Es ist Lavendel drin, Lindenblüten, Thymian, Rosmarin, Verbene haben wir noch mit drin. Also es ist wirklich ein fantastischer Tee. Und bei unserem Lieferanten hatte ich kürzlich gelesen, es ist auch der Nummer 1 Tee bei ihm in Europa gewesen. Also er liefert europaweit. Also das ist wirklich ein Top-Tee und war lange Jahre immer Top 1. Jetzt muss ich sagen, es gibt natürlich auch mittlerweile andere Tees, wie den wir jetzt hier vorgestellt haben, Alpenpanorama.
Alpenpanorama.
Da stelle ich mir vor, der wird ganz, ganz weit oben im Ranking unter den Top 5 landen und dann werden wir am Jahresende sehen, wer auf Platz 1 steht.
Letzte Frage. Tee ist eine Wissenschaft für sich, ist eine Lebenseinstellung zum Teil auch. Wenn jetzt einer sagt, boah, ich bin jetzt voll auf den Teegeschmack durch euch gekommen, mit welchem Tee sollte ein Newcomer anfangen vielleicht?
Also es ist natürlich immer die Frage. Ja. Wir hatten das oft in der Vergangenheit, dass Leute vom Kaffee wechseln, weil sie halt in ihren... ich sag mal, zwischen ihren Meetings zwischen 15 und 20 Tassen Kaffee getrunken haben. Und der Arzt hat sie abgeraten, weil halt Blutdruck und Kreislauf irgendwann dann das nicht mehr mitmachen. Ich finde immer eine sehr gute Alternative ist, wenn man einen Kräutertee nimmt, aber jetzt keinen klassischen mit Kümmel oder mit Fenchel oder mit Kamille, sondern dass man so in Richtung zitronigen Geschmack geht. Also der Alpenpanorama wäre zum Beispiel ein Tee, wo ich sage, für einen Teeanfänger, Teeneuling, auch wenn man den verschenken will an jemanden, da kann man nichts falsch machen. Das ist auch ein Familientee, den trinken auch die Kids mit, die trinken Oma und Opa. Also das ist so ein Tee für jeden, der das gerne mag. Schwarztee ist speziell, Grüntee ist speziell, weißer sowieso. Aber so ein Kräutertee, der ein leichtes fruchtiges Aroma hat, leichte Zitrone, Minze, sowas in der Richtung.
Wunderbar. Ganz lieben Dank für so einen kleinen Einblick in die große Welt des Tees. Ronald Palicius, Teefachmann, Experte, Ladeninhaber aus Weidner. Ronald, schön, dass du da warst.
Dankeschön, dass wir hier sein konnten.
Gesund und vital durch den Tag. Der Allgäu-Hit Kaffeeklatsch wurde euch präsentiert von der Bahnhofapotheke und dem Naturkostladen Pur Natur im Herzen von Kempten.